SRF 2 Kultur.
Das ist Reflexe, heute mit der jungen Westschweizer Autorin Isabel Flückiger und ihrem Buch Bestseller, das als erste ihrer Publikation ins Deutsche übertragen wurde. Am Mikrofon Hans-Ulrich Probst. Isabel Flückiger, herzlich willkommen. Sie sind 33 Jahre jung, haben aber schon 4 größere Publikationen veröffentlichen können. Jetzt also Bestseller. Warum dieser Titel?
Guten Tag. Warum dieser Titel? Das hat mit dem Buch gepasst und ich habe keinen anderen Titel gefunden und ich fand ihn auch lustig eigentlich. Deswegen.
Er ist natürlich ironisch gemeint, daneben aber auch ernst und das ist sozusagen auch das Leitmotiv für das ganze Buch. Es oszilliert zwischen Ironie und ernsteren Themen hin und her. Es erzählt von einem jungen Paar, so Ende der 20er, Anfang 30, und denen passiert dann Wundersames.
Ja.
Ein Engel fällt sozusagen in den Garten.
Ja, so, sie haben ein ganz normales Leben und dann kommt ein Hund. Und dieser Hund ist wahrscheinlich, man ist nicht ganz sicher, wahrscheinlich ein Engel. Und er sollte eigentlich Glück zu den Leuten bringen, die ihn zu sich nehmen. Aber man hat den Eindruck, dass es funktioniert nicht so gut bei unserem Paar da.
Vielleicht hören wir uns einfach diese Exposition auch an aus dem Buch, weil da werden die beiden vorgestellt und entwickeln dann die Geschichte mit dem Hund weiter. Der Hund hat laut einer Etikette den Namen Gabriel, also da wird eben auf den Paradieseshüter und den Garten Eden angespielt. Isabel Flückiger, lesen Sie uns aus den Anfangsseiten von Bestseller, wie die Ich-Erzählerin und Mathieu, ihr Partner, vorgestellt werden.
Il est professeur de littérature française et de latin. Je suis secrétaire administrative pour une institution culturelle étatique. Bah oui, c'était la crise. On a fait des études de lettres, comme tout le monde.
Er ist Französisch- und Lateinlehrer. Ich bin Sekretärin in einer staatlichen Kultureinrichtung. Naja, was soll man machen? Wir haben Geisteswissenschaften studiert wie alle Welt, jetzt arbeiten wir wie alle Welt. Wir lieben uns, wie junge Paare in dem Alter das tun. Später werden wir Kinder haben. Der Weg ist abgesteckt. Und aus diesem Grund kehre ich, während er seine Korrekturen erledigt, zu meinem Bestseller zurück. Ja, weil alles weniger abgesteckt wäre, wenn der Ruhm sich einstellen würde. Wir würden die Maschine weniger fetten, aber sie würde uns fett machen. Sehen Sie die Umkehrung? Und man muss doch schließlich daran glauben, oder nicht? Denn Sekretärin sein nimmt nicht meinen ganzen Kopf in Anspruch. Und da ich es im Leben wahrscheinlich nicht sehr viel weiter bringen werde, und da ich mit ihm, was auch geschieht, immer zu diesen kleinen Lichtern gehören werde, die das tun, was man von ihnen erwartet. Erstmal hoffe ich. Und die Hoffnung macht groß. Deswegen schreibe ich jeden Tag ein paar Zeilen, ein paar Absätze an meiner großen Idee, an dem Roman, den alle gern lesen werden. Sie werden sehen. Spitzenverkäufe im Zukunftsjahr X, an der Spitze der Weltliteratur. Ich arbeite leidenschaftlich daran, uns zu entkleinfischisieren. Das ist die große Sache. Das nährt Träumereien und heizt den Alltag auf. Das befreit, das hebt empor, trägt im Vogelflug über den tödlichen Determinismus und die unendlich verschiedenen Formen der Machtlosigkeit hinweg, die wir von der Wiege an mitschleppen. Nach dem Duschen setze ich mich also an meinen Schreibtisch und widme mich wieder der Idee. Während ich im Inneren meines dichten, tiefen Geistes nach dem vollkommenen Satz suche, sehe ich durch das Fenster dem Nichts dabei zu, wie es sich entfaltet. Ich denke. Da taucht plötzlich ein wedelndes, schwarz-weißes Etwas in meinem Sichtfeld auf. Ich stehe auf. Das wedelnde Etwas ist verschwunden. Ich öffne das Fenster. Neugier vernebelt meinen eben noch dichten, tiefen Geist. Ich lehne mich übers Fensterbrett. Da, unter mir, sieht mich, während sein Schwanz mit überschäumender Energie auf den Rasen schlägt, ein kleiner, weißer, ganz aufgeregter Hund an, die Ohren als Verlängerung seines Kopfes nach oben aufgestellt und um das rechte Auge ein Fleck, so schwarz wie seine Schnauze. Er sieht zum Anbeißen aus und es scheint, als würde er sich freuen, mich zu sehen. Ich sage, na hallo.
Un petit chien blanc tout excité, les oreilles fixées droit dans le prolongement du crâne et l'œil droit calé dans une tache noire comme sa truffe. Il est à bouffer et il a l'air content de me voir. Je dis, mais salut!
Isabel Flückiger, heute Gast in Reflexe, und Doris Wolters auf Deutsch lasen aus Isabel Flückigers Bestseller dieser Geschichte von einem gewöhnlichen jungen Paar und dem zugelaufenen Hündchen Gabriel, dem vermeintlichen Glücksbringer, das ja ganz niedlich gezeichnet wird. Diese Hundecharakterisierung hat ihn sogar, das passt eigentlich zum ironischen Verhältnis, auch zum Titelbestseller, ja einen Preis der französischen kynologischen Gesellschaft eingetragen. Das ist sehr amüsant zu lesen, und wir haben gehört, Sie scheuen als Autorin nicht davor zurück, sozusagen pathetische Worte vom dichten, tiefen Geist in den Mund zu nehmen, und gleichzeitig wird das gleich augenzwinkend relativiert. Die Ich-Erzählerin sagt, wir tun, was alle machen. Das ist dieses Hin und Her, dieses Changieren, wie bei einem Bild. Wir kennen doch diese Bilder, wo zuerst ist irgendein wunderbares Alpenpanorama, und wenn man es ein bisschen kippt, schaut ein Scheusal oder ein Dämon dahinter hervor. Nicht dieses Changieren, das ist das Erzählprinzip. Verstehe ich, habe ich das richtig gelesen?
Ja. Eigentlich funktioniert das mit diesen Themen, die ich anschneiden wollte. Und
welche Themen sind das, wenn Sie es aus Ihrer Sicht?
Ich wollte über Rassismus sprechen, zum Beispiel, oder über diesen Staat der Meritokratie, in dem wir eigentlich leben sollten. Das ist nicht immer der Fall. Auch über mein Verhältnis zum Schreiben. Diese verschiedenen Themen wollte ich schreiben. Und das sind irgendwie ernste Themen, ja. Und das war problematisch. Und nachdem ich diesen Ton gefunden habe, so lustig und ironisch, dann hat es funktioniert. Weil irgendwie konnte ich nicht so ernsthaft darüber sprechen. Es hat nicht funktioniert. Ja, und deswegen ist es so, man lacht, aber die Themen sind trotzdem ernsthaft. Das war eine Strategie.
Das ist die Erzählstrategie für dieses Buch, und die eben sehr gut funktioniert. Wir haben es gehört, die Ich-Erzählerin ist Sekretärin einer Kultureinrichtung. Wir werden da Zeuge von den üblichen Büroaufgeregtheiten und Querelen. Sie hat ein schwieriges Verhältnis zur für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlichen Pressetante.
Ja, und sie will auch ihren Job nehmen.
Sie möchte eigentlich ihren Job erben, weil die taugt wenig. Und gibt dann eine Ausstellung. Natürlich sind die überzeugt, das ist zwar eine Kunstgalerie, staatlich subventioniert, aber nicht sehr wohl gelitten, weil halt eben experimentell, avantgardistisch. Mhm. Und da kommt natürlich kein Schwein in die Ausstellung. Und so verliert sie am Ende den Job. Und ihrem Partner Mathieu geht es nicht besser. Der ist Gymnasiallehrer im ersten Probejahr, also vor der Festanstellung, und hat ideale pädagogische und Grundsätze, und die stoßen sich dann, als er einen Bengel hat, der nichts lernen will, aber reiche, einflussreiche Eltern, und die setzen dann Druck auf die Schule auf, dass der Junge bessere Noten bekommt, als er verdient. Mathieu wehrt sich dagegen, aber das kostet auch ihn die Arbeit. Also was zu heiter beginnt, ein junges Paar unterwegs wie alle, der Weg ist abgesteckt, endet dann in der Entlassung. Das tönt jetzt vielleicht ein bisschen düster. Der Witz ist eben, dass es in dieser leichten Schreibweise, die mit Entsetzen auch ein bisschen Scherz treibt, die sich auch banal gibt, also zu Beginn, als sie diesen Engelhund zu sich nehmen, benimmt sich der ja gar nicht engelgleich, oder wie? Weil das wird sofort konnotiert mit den natürlichsten Bedürfnissen, die eben die Menschen auf der Erde haben. Nicht? Jetzt erläutern Sie das ein bisschen. Wie kam Ihnen dieser Einfall? Haben Sie mal einen Hund gehabt, der Probleme gemacht hat?
Nein, ich habe nie einen Hund gehabt. Ich habe noch Katzen gehabt. Und ich kenne auch nicht Hundenbesitzer eigentlich. Aber ich bin von Hunden fasziniert. Ich finde sie so lustig, ja. Vielleicht deswegen. Die sind lustig. Und die Idee ist so entstanden, weil, wissen Sie, ich wollte diese Themen anschneiden. Und während ich es versucht habe, habe ich mit vielen Leuten, vielen Freunden darüber gesprochen, was ich eigentlich schreiben sollte und warum funktioniert es nicht. Es gibt immer Rezepte, wie man ein gutes Buch schreiben kann, ja. Und ich habe alle diese Rezepte gehört, und eines Tages habe ich den ersten Satz gehabt, ja.
Und der lautet übrigens, können wir das sagen, ich war dabei, meinen Bestseller zu schreiben, als Simona kam und mich unterbrach.
Ja.
Das ist natürlich schon sehr selbstironisch. Also, und dann vom ersten Satz aus, wie ging es weiter? Ja,
ja. Und da kam direkt die Figur, die Hauptfigur. Ja. In diesem Satz war alles drin, ja. Dann kommt der Hund. Und in diesen Rezepten, die man mir gegeben hat, haben wir auch über den Auslöser gesprochen, ja. Weil in dem Rezept ist es so, dass man Figuren hat, man stellt sie vor. Und danach kommt der Auslöser. Und nach dem Auslöser kommt die Geschichte. Und für mich, weil ich wollte auch ein bisschen darüber lachen, über diese Rezepte und diese Strategien, wie man ein Buch schreibt. So, mein Auslöser ist eigentlich ein Haufen, ja.
Was ein Haufen Hundescheiße. Ja, wir können genau. Das so ausdrücken, ja.
Ja, genau. Er ist verstopft,
der
ziemlich
Gabriel,
lange.
Der Hund,
ja, der Hund Gabriel ist verstopft, ziemlich lange. Und das ist das erste Suspense in dem Buch. Und dann funktioniert das endlich. Er kann wieder
sich entleeren.
Danke. Und damit, mit diesem Haufen, fängt die Geschichte an. Ja, es löst alles aus.
Und das ist natürlich irrwitzig komisch geschildert. Natürlich freuen sich die beiden zunächst an diesen zugelaufenen Hund, aber eben dann kommt das Problem, was gibt man ihm zu essen, und wir gehen raus mit ihm, er tut aber nichts. Und irgendwann im dümmsten Moment kommt dann dieses Riesenpaket, das natürlich all diese Robidog-Säckchen überfordert. Es hat längst nicht alles Platz. Zugleich kommen die Arbeitskolleginnen und Kollegen auf die Heldin zu. Ja, da explodiert dann die Geschichte von einer Nichtigkeit aus her und geht in diese Thematik, die Sie angesprochen haben. Eigentlich geht es in diesem Buch, und das hat mich fasziniert daran, wesentlich auch darum, wie kann man in dieser gepolsterten Welt, wo alle genug zu essen haben, das heißt ja auch dann bald einmal, das ist ein Land, in dem nichts passiert, ich kann kaum atmen, aber ich esse gut. Also der Überfluss ist da, es geht allen gut. Mhm. Und trotzdem passiert ganz viel Schiefes und Ungerechtes. Mhm. Das ist ja eigentlich Ihr Thema, dieser kurdische Asylbewerber, der über den Hund zu diesem Paar kommt. Mhm. Und der Nachbar, der Fremdenfeindliche. Also da kommen eigentlich die wichtigen Themen dann rein. Mhm. Dann eben auch die Kulturpolitik. Also was wird gefördert? Natürlich wird gefördert, wo es repräsentativ zugeht, da wo der Applaus sicher ist und nicht da, wo die Experimente gestartet werden. Und auch die Schule, die demokratisch sein sollte und alle gleich behandeln sollte, ist eben nicht für alle gleich. Das ist der Kern des Buches. Sie haben jetzt diesen Umweg über die Komik, das Groteske beinahe, gewählt. Im Grunde möchten Sie schon von der Substanz sprechen und nicht vom Hundehaufen, sondern von der Asylsituation, von der politischen Situation für junge Arbeitssuchende. Mhm. Muss man kuschen, darf man zu seinen Idealen, zu seiner Meinung stehen?
Mhm. Ja, so funktioniert es für mich, wie ich es sehe. Die Realität, die ich beschreiben wollte, ist nicht eine dramatische Realität. Deswegen ist alles so komisch erzählt. Aber trotzdem, es gibt schwere Themen. Es gibt Leute, die sich in schwierigen Situationen befinden. Und die Welt, in der wir eigentlich leben, ist nicht so gerecht, wie wir es gern glauben. Aber darüber ernsthaft zu sprechen, ist zu ernsthaft für mich. Und deswegen habe ich es nicht geschafft. Und wenn ich es irgendwie so leicht präsentiere, da funktioniert es, weil diese Realität auch leicht ist.
Also es ist ja diese Wohlstandsgesellschaft, in der diese beiden Jungen leben. Sie haben halt irgendwas studiert, wir werden, haben jetzt irgendwelche Jobs, wir werden Kinder haben. Der Weg ist abgesteckt und gleichzeitig verbirgt sich hinter dieser Wolke oder diesem Schaumbad, irgendwo stößt man dann den Kopf an. Mhm. Und das sieht man nicht sofort. Und das enthüllt dieses Buch, das einen zunächst mit dieser Hundegeschichte und viel Witz gefangen nimmt.
Ja, die fühlen sich in dieser Realität auch irgendwie gefangen. Ja, und die sind auch die Produkte dieser Gesellschaft. So, es ist einfach so. Aber es stimmt, dass nicht alles einfach ist. Ja.
Ja, für den Preis der kollektiven Bescheidenheit verdient man sich den Garten Eden, schreibt die Ich-Erzählerin. Mhm. Also das ist genau das Wohlstandsparadies ist auch mit Anpassungsleistungen und mit sich einfügen und sich einordnen verbunden. Die Frage ist jetzt, die Ich-Erzählerin verwirklicht ja dann ihre Träume eben in diesem Bestseller-Schreiben. Also eben in jeder freien Minute wählt sie eine andere Datei auf dem Computer, gibt vor zu arbeiten, aber geht in ihren Bestseller. Ja. Das ist auch das, was wir ja eigentlich lesen, nicht?
sie fühlt sich gefangen in dieser Gesellschaft, in der Idee, dass der Weg abgesteckt ist. Und der Ausgang ist zu schreiben. Und deswegen habe ich auch vorher über mein Verhältnis zu schreiben gesprochen. Das ist eine Art, sich frei zu fühlen. Man macht, was man will in einem Buch, als man schreibt. Und da ist kein Weg abgesteckt. Man ist ganz frei.
Da ist man nicht mit unangenehmen Schulleitern oder einer ekligen Kollegin konfrontiert, sondern man kann sie karikieren, man kann sie erfinden, man kann sie wegwischen.
Und auch diese Hoffnung, die es bringt.
Ja, etwas zu kreieren, also ja, genau. Die vom kreativen Prozess ja. Und sogar vielleicht Erfolg zu haben. Ja,
ja vielleicht sogar. Ich habe bemerkt, dass ich funktioniere immer so in den 4 Romanen, die ich geschrieben habe. Es ist immer so, dass die Hauptfiguren sich irgendwie gefangen fühlen und die probieren einen Ausgang.
Eine Befreiung.
Eine Befreiung zu finden. In dem ersten Buch ist es über den Körper.
Genau, also ja. Das hat sehr viel Aufsehen erregt. Das haben sie erst mit 23 schon veröffentlicht. Ja. Da gehen 2 junge Frauen nach Paris und prostituieren sich. Ja. Und ja, das hat natürlich provoziert, die Befreiung darüber zu suchen. In den nächsten Büchern, wie ist es dort?
Im dritten Buch macht sie das durch den Mörder. Sie tötet Leute, weil sie hat einen Minderwertigkeitskomplex. Und in dem zweiten ist es ein bisschen komplizierter.
Hier jetzt im 4. Buch Bestseller, dem ersten auf Deutsch übersetzten, worüber wir heute in Reflexe sprechen, Isabel Flückiger, da ist es eigentlich am unspektakulärsten. Es ist eben kein Mord, es ist nicht ein Körperverkauf, ja. Es ist etwas ziemlich Gewöhnliches. 2 junge Menschen verlieren ihre Arbeit und sind dadurch in einer sehr ambivalenten Weise freigestellt. Ich schlage vor, wir hören uns jetzt eine Schlusssequenz aus dem Buch an, weil es ist nicht so, dass das dann klein geredet wird. Es kommt ja alles lustig daher, aber es gibt auch wirkliche Verzweiflung und Verunsicherung natürlich. Lesen Sie uns jetzt aus dieser Situation des Buchs.
Ça me désinspire, ça me désespère, cette expérience individuelle de fin de monde, morne et molle. J'ai ouvert mon dossier best-seller pour voir, mais aucune ligne ne vient. Rien ne s'impose.
Es raubt mir die Inspiration. Es raubt mir die Hoffnung, diese individuelle Erfahrung vom Ende der Welt, so düster und träge. Ich habe meine Bestseller-Datei geöffnet, um mal zu sehen, aber mir fällt keine Zeile ein. Nichts drängt sich auf. Ich starre weiter mit totem Blick ins Leere, als sich die niederträchtige Stimme einschaltet. Es ist die Pressetante, die sagt, wenn du arbeitslos bist, kannst du wenigstens nach Herzenslust schreiben. Das Miststück lächelt mich an. Ich sage, wovon sprichst du? Sie sagt ganz leise, das wird deine Tage schon füllen. Aber wenn ich du wäre, würde ich eher Kinder machen und mein Leben umstellen. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Ich setze eine unbewegliche Miene auf. Druck von allen Seiten, als wäre ich in einem Siphon. Mir wird klar, das heißt, du hast es gelesen? Es ist, als hätte sie ohne mein Wissen im Inneren meines Kopfes herumgepickt. Sie lächelt. Na klar, habe ich es gelesen. Wir können uns doch schon so lange nicht riechen, da musste ich schließlich ein bisschen herumstöbern. Sie lächelt wie jemand, der sich einem anvertraut, legt ihre Hand flach auf meinen Bildschirm, fügt mit weicher Stimme hinzu, ich sollte dir das nicht sagen, schließlich können wir uns nicht riechen, aber ich verstehe dich. Ich spüre Sturzbäche von Tränen hinter meinen Augen. Eine Leere, als würde ich von innen verschlungen werden und alles, was ich gerne sagen würde, ist, magst du mich? Magst du mich jetzt, da du weißt, wer ich bin? Aber ich sage es nicht. Ich sage nichts. Meine Beine zittern und ich könnte heulen. Sie lächelt mich immer noch an. Dann wird ihr Gesicht hart und während sie sich umdreht, schon kaum noch an mich denkt, nachdem sie das Innere meines Kopfes gefressen hat, sagt sie noch, aber nur weil man glaubt zu fliegen, heißt das noch lange nicht, dass man noch Flügel hat. Du bleibst da und arbeitslos. Das war es an Kommentar. Während sie weggeht und die Sturzbäche von Tränen, die erdrückende Traurigkeit, so nackt und nur ich zu sein, nachlassen, tauchen die geschriebenen Zeilen, die vorbeiziehenden Zeilen auf, in die ich ein bisschen von meiner Seele gelegt habe. Die Zeit, die ich damit verbracht habe, daran zu denken, meine Träumereien. Ich komme mir lächerlich vor, haltlos. Und dann plötzlich die Nichtigkeit der Hoffnungen, Die Nichtigkeit der Sprache, das ganze Pathos. Wieder zeigt sich ganz deutlich meine Mittelmäßigkeit, meine Winzigkeit, mein Nichts.
En vrac et d'un coup, l'inanité des espoirs, l'inanité du langage, leur pathétique. Ma petitesse médiocre et mon rien s'impose à nouveau, évident.
Doris Wolters, Deutsch, und die Autorin Isabel Flückiger, heute Gassenreflexe in der Originalsprache, lasen aus Bestseller eine Passage vom Ende. Aber nur weil man glaubt zu fliegen, heißt das noch lange nicht, dass man auch Flügel hat. Du bleibst da und arbeitslos. So der böse Kommandant dann der ungeliebten Kollegin. Das ist das Dilemma. Die Jungen möchten fliegen und gleichzeitig sind sie eben gefangen in dieser Realität. Das ist doch eine harte individuelle Erfahrung. Sie wird hier eben in dieser Doppelgesichtigkeit auch sprachlich gezeigt. Das ist eins der Geheimnisse, dass man dieses Buch sehr gerne liest, dass man eben immer wieder ein bisschen aufs Glatteis geführt wird. Es hat schöne Bilder, es hat witzige Szenen und gleichzeitig kippt es dann in einen brutalen Ernst auch. Mhm. Nicht? Wie haben Sie diese Sprache gefunden? Wenn man sich oft nach zwei Sätzen wieder fragen muss, was ist eigentlich die Erzählposition? Wo macht sie es nur lustig oder wo meint sie es ernst? Wie erarbeiten Sie sich das selbst?
Ja, über die Sprache. Ich arbeite viel dran und benutze ziemlich viele Redewendungen, die ich irgendwie verändere. Und ich arbeite auch ziemlich viel mit der Melodie, das ist für mich wichtig, und auch die Sonorität des Texts. Und das ist eine ganz persönliche Sprache, die sie hat. Und deswegen funktioniert es auch, dass man die ganze Zeit zwischen Ernst und Leichtigkeit kippt.
Ja.
Ich muss auch sagen, dass ich mit Ausdrücke ziemlich viel spiele. Und das war wahrscheinlich ziemlich schwierig für Lydia Dimitrov zu übersetzen. Und deswegen ist das eine ganz persönliche Sprache, weil die Sprache selbst zieht andere Redewendungen. Und da kommt diese persönliche, daher kommt diese persönliche Sprache, die diese Erzählerin hat. Sie spielt mit Redewendungen und Ausdrücke. Und davon kommt diese Melodie in dem Text. Und das war für mich ziemlich wichtig, ja. Und ich glaube, das hat ziemlich gut mit der Übersetzung auch funktioniert, eigentlich.
Das ist auch mein Eindruck, also ein ambivalentes Ende, weil für das Paar ist es eine Herausforderung. Der Hund verschwindet auch. Auf der anderen Seite die beiden wichtigen Nebenfiguren. Seit der Kurde findet sein Glück in der Liebe und der Rassist, der komische Nachbar, der wird ins Gefängnis kommen, weil er ein Asylbewerberheim anzündet. Seine Mutter dagegen, die sich um ihn sorgt, macht den großen Lottogewinn. Auch so gibt es immer wieder eine Balance zwischen Scheitern und Erfolg und immer ein bisschen augenzwinkernd gesehen, nicht?
Ja, ja, genau so funktioniert das ganze Buch, ja. Es gibt große Drama, so Arbeitslosigkeit, Folter und so weiter. Aber trotzdem gibt es auch schöne Sachen. Es gibt immer diese Balance da. Und ich wollte lachen, als ich geschrieben habe. Es war Sommer, es gab Sonne und es hat mich irgendwie froh gemacht, dran zu sein, jeden Tag in dieser Geschichte zu sein. Und wahrscheinlich spürt man das auch in der Sprache und auch in den Themen.
Das überträgt sich auf die Lesenden.
Ja, ja.
Woran schreiben Sie im Moment?
Ja, über eine Familiengeschichte. Aber für mich ist es nicht so angenehm, über woran ich jetzt arbeite zu sprechen, weil ich bin nicht sicher, dass es funktionieren wird. Aber ich glaube, ich habe eine gute Figur jetzt.
Was sind die literarischen, nicht Vorbilder oder Inspirationsquellen jetzt, wenn Sie an die Gegenwartsliteratur oder auch an Klassiker denken? Was sind Orientierungspunkte für Sie? Was gefällt Ihnen besonders?
Ich wollte immer schreiben und eigentlich ist es deswegen, weil die Literatur, die Wörter, die können so unglaubliche große Gefühle und Emotionen erzeugen, genau wie die Musik. Und das wollte ich auch nachmachen, das wollte ich auch schaffen, solche Gefühle zu erzeugen, So, ich habe viele Dichter gelesen und es gibt viele französische Schriftsteller, die mich tief berührt haben.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel Barjavel oder Marguerite Duras oder Zola. Ja, es gibt mehrere. Aber jetzt muss ich auch sagen, dass für die Themen, ich glaube, ich bin mehr von den Angelsachsen irgendwie inspiriert. Und die gegenwärtige Literatur, die mich ja inspiriert, kommt mehr aus Amerika, glaube ich. Zum Beispiel Bret Easton Ellis oder solche Schriftsteller.
Gibt es eine lebendige Literaturszene in der Romandie? Wie, Sie sind ja wirklich noch eben sehr jung. Haben Sie Kontakte zu anderen Autorinnen und Autoren?
Ja, ja, klar.
Ist das, das funktioniert?
Ja, das funktioniert und es lebt ganz gut. Es gibt ziemlich viele, aber hier wahrscheinlich kennt man meistens zum Beispiel Joël Dicker.
Ja, aber dessen gibt... Buch jetzt dann auch auf Deutsch erscheinen wird.
Ja, ja, und... ja, ja. Und er hat einen großen Erfolg gehabt. Aber es gibt auch andere. Es gibt Jean-Michel Olivier zum Beispiel oder Bastien Fournier. Es gibt eine Szene.
Können Sie vom Schreiben leben? Das ist auch immer eine Frage für junge Autorinnen und Autoren. Also, Sie arbeiten daneben noch.
Nein, nein. Ich glaube, dass um von dem Schreiben leben zu können, sollte man richtig einen richtigen Bestseller schreiben. Oder mehreren. Oder vielleicht mehrere Preise bekommen. So, nein, überhaupt nicht. Ich muss arbeiten. Ich muss eigentlich arbeiten, um mein Schreiben zu finanzieren. So funktioniert es. So, wenn ich schreiben will, muss ich Geld verdienen, um dann Zeit zu haben, um zu schreiben. Ja, Zeit und auch eine Wohnung und solche normalen Sachen, ja.
Eine leichte und doch immer wieder ernsthafte Lektüre-Bestseller von Isabel Flückiger. Aber nur weil man glaubt zu fliegen, heißt das noch lange nicht, dass man auch Flügel hat. Mhm. In diesem Spannungsfeld bewegt sich das ganze Buch. Man kann und möchte abheben, es gelingt nicht immer. Und das wird auf diese schillernde, oszillierende Art zwischen Ironie, Selbstironie, Satire und sehr politischem Ernst dargestellt. Isabel Flückiger, alles Gute für Ihre weiteren Bücher und danke, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind. Das war Reflexe. Mit Isabel Flückiger, das Buch Bestseller, der Roman ist im Rotpunkt Verlag auf Deutsch erschienen. Am Mikrofon verabschiedet sich Hans-Ulrich Probst.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.